Oh, es ist ein kalter, tatsächlich verschneiter Sonntagmorgen in Köln. Was an sich schon mal wieder eine Premiere ist, dass wir am Wochenende aufnehmen und nicht irgendwie abends komplett verklatscht nach dem Feierabend unter der Woche. Und wir sind jetzt aus der Winterpause wieder zurück und wir sind Kopfkino, der liebe Yannick, guten Morgen.
Guten Morgen, jetzt um 11:59 kann man guten Morgen sagen, das stimmt.
Ja, wir sind noch jung, das kann man machen. Und ich, Herr Enos, hallo, schön, dass ihr dabei seid und uns nicht verlassen habt über diesen, ja, sage ich mal, ungefähr knappen Monat, in dem wir jetzt wieder nicht zu hören waren. Aber wir sind wieder da mit neuen Folgen, Ideen für das nächste Jahr, das jetzt auf uns zukommt. Und wie könnte man das neue Jahr besser starten, indem man zurückblickt auf das alte Jahr? Wir führen euch jetzt ein bisschen durch unsere Top 10 Filme des Jahres 2020. Waren jetzt sicherlich nicht so viele wie eigentlich gedacht, aber wir haben uns trotzdem ein bisschen was zusammengesucht, über das wir heute sprechen möchten. Aber bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, lieber Yannick, wie geht's dir denn?
Ja, du, ich hatte jetzt ein bisschen Urlaub. Das tat sehr gut. Ich finde es immer schwierig, so nach so 2 Wochen oder 1,5 Wochen, was bei mir, glaube ich, wieder von diesem, ich kann meinen Tag so gestalten, wie ich will, zu Wecker klingelt um früh und ja, wieder erwachsene Dinge tun. Aber die erste Woche ist die härteste. Von dem her.
Das stimmt.
Ich freue mich nachher. Wir machen nachher noch einen schönen Schneespaziergang.
Und ja, ansonsten, das wird toll.
Haben wir auch gerade schon gequatscht im Vorgespräch, werde ich es mir wahrscheinlich auch wie du nachher schön gemütlich mit meinem Buch, das ich gerade lese, auf der Couch gemütlich machen. Vielleicht mit einem zweiten, dritten, vierten Kaffee und Brötchen, die ich noch übrig gelassen habe. Von dem her, ich freue mich auf den Tag. Wie geht's dir?
Das hört sich doch erstmal schön an. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es geschneit hat. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht der größte Schneefan auf diesem Planeten bin, aber war es trotzdem irgendwie ganz schön, das zu sehen. Vor allem, weil diese Nacht in unserer Straße die Weihnachtslichter jetzt abgenommen wurden und somit diese besinnliche Zeit jetzt offiziell vorbei ist für mich.
Hat es damals eigentlich, als wir in Stuttgart gelebt haben, hat es da eigentlich auch mal richtig geschneit?
Ich kann mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall mal einen Winter gab, wo sehr, sehr viel Schnee lag. Wo wir dann noch draußen waren und irgendwie so Schneeballschlachten gemacht haben und ich richtig asozial Leuten Schnee hinten in die Jacke reingepackt habe und so. Daran kann ich mich erinnern.
Das war der schöne Nachmittag, wo ich nicht dabei war.
Das kann sehr gut sein. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass du dabei warst. Ja, und einmal nach einer Prüfung waren wir, glaube ich, auch irgendwie im Park spazieren und da lag Schnee.
Aber es war selten, das stimmt, weil Stuttgart ist einfach, ich weiß gar nicht, auf wie viele Höhenmeter Stuttgart liegt. Ich weiß halt nur, in meiner Heimat, wo ich herkomme, das liegt halt auf 700 Höhenmeter. Mhm. Und ich war da in letzter Zeit über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen und es ist eine andere Welt, sage ich jetzt mal. Es ist unfassbar. Was da an Schnee liegt, herrlich. Ich weiß nicht, ob das die Leute gerade interessiert, ehrlich gesagt.
Ja, du, das ist ja unser Podcast. Das ist ja erst wie so ein bisschen digitales Tagebuch. Von daher, die Leute freut es bestimmt auch, wenn sie ein bisschen langweilige Infos aus unserem Leben hören können. Was will man mehr, um den Arbeitsweg zu bestreiten? Aber wir, wie ich schon gerade gesagt habe, wir möchten jetzt gerne mit euch einmal kurz durch das Jahr 2020 reisen in filmischer Form und haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, über die wir gerne sprechen möchten, über Filme, die uns besonders gut gefallen haben. Bevor wir das Ganze aber machen, Yannick, ich werde den Orga-Part jetzt bewusst einfach weglassen, weil der einfach Zeit frisst und niemand Bock drauf hat. Ich werde es tun. Den machen wir jetzt nur alle 2 Folgen, habe ich jetzt gerade ausgedacht. Nee, ich möchte ganz kurz, weil wir jetzt heute keine Rubriken haben, eine Mini-Rubrik kurz reinholen. Und zwar MCU. Ich habe gesehen, ihr habt fleißig weitergeschaut. Wir haben uns auch alle Mühe gegeben, um mal weiterzukommen.
Ihr habt aufgeholt.
Wir haben sehr weit aufgeholt, aber ich habe mich jetzt davon verabschiedet, dass das so ein Wettbewerb ist. Wäre schneller fertig. Das hat mich nämlich ein bisschen gestresst. Das macht keinen Spaß. Und wie sieht es bei euch so aus? Gibt es schon Lieblinge? Gibt es schon Schwächelerscheinungen? Habt ihr immer noch Bock, weiterzuschauen?
Ich gehe mal kurz in unser Letterboxd-Account. So ein bisschen Orga-Kram kann ja sein. Da könnt ihr uns ja gerne folgen auf unserem Filmtag.
Ja, Letterboxd kann man erwähnen.
Ja. Wir haben stark angefangen, stark weitergemacht und dann stark nachgelassen. Also es war, glaube ich, irgendwie ein Film, Ich glaube, der letzte Film Phase 2 ist ja Ant-Man.
Mhm.
Den haben wir sehr, sehr lange vor uns hergeschoben.
Mhm.
Ich kann dir nicht mal richtig sagen, warum, aber man war so ein bisschen MCU-müde.
Mhm.
Wir haben halt echt davor, das war, keine Ahnung, 4 Filme, 5 Filme in der Woche MCU.
Mhm.
Und da haben wir anscheinend ein bisschen eine Pause gebraucht. Jetzt sind wir wieder komplett drin. Also Ant-Man haben wir geschaut, dann eben Civil War, Doctor Strange und gestern Guardians of the Galaxy. Und wir beide gucken das ja mit unseren jeweiligen Partnern.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen spannend, weil wir beide die ja schon gesehen haben.
Alle genau, Teile.
Wir haben eine eigene Geschichte dazu, wir haben unsere Köln-Geschichte dazu,
unsere
Pressevorführung-Geschichten mit Infinity War und einfach... Wir haben das Game schon durchgezockt, sage ich jetzt mal.
Und
das, aber jetzt mal zu schauen, wie jemand anderes komplett diese Filme anguckt, ist ultra spannend. Und
ja,
wir haben gestern, wie gesagt, Guardians of the Galaxy 2 angeguckt und ich kann nur sagen, dass der bisher der Film ist, bei dem ich am meisten Feedback bekommen habe, wie geil der Film war und
ja,
wie sie Baby Groot liebt und alles.
Ja.
Also es gab, glaube ich, jetzt tatsächlich, ich habe auch gestern mit ihr kurz drüber geredet, es gibt so einen, den du nicht magst, irgendwie einen Film, den du besonders magst, wie auch immer sie mag. Eigentlich hat sie gesagt, mag sie alle, Thor natürlich immer noch am meisten.
Mhm.
Ant-Man fand sie auch sehr, 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 sehr gut. Iron Man mag sie. Also ich muss auch sagen, es macht echt Spaß, weil ihr das, glaube ich, genauso Spaß macht wie mir. Und das ist schon mal super.
Ja, das stimmt, das ist schön.
Bei euch?
Ja, wir haben ja relativ langsam gestartet und haben dann ordentlich Druck draufgelegt sozusagen.
Aber kam der Druck von dir oder wollte sie weiterschauen?
Das ist ganz interessant. Also die erste Phase war immer so ein bisschen schleppend und nach dem ersten Captain America habe ich kurz Angst gehabt, dass das Projekt abgebrochen wird, weil den fand sie ganz schrecklich. Dann kam aber Avengers. Und der hat alles gedreht. da ist der Funke übergesprungen. Und jetzt kommt tatsächlich, also ich sage immer so, ja, wir können aber auch mal was anderes dazwischen gucken. Also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit Marvel-Filme gucken. Und so, nee, wir können ruhig weiterschauen. Also sie ist jetzt schon echt angefixt und auch richtig so invested in die ganze Geschichte, die Charaktere. Ihr Lieblingscharakter ist tatsächlich Black Widow.
Ach stimmt, das meinte Sandy auch, Black Widow.
Ich schwöre, jede Kampfszene, in der die vorkommt, kommt immer, boah, die ist so cool. und natürlich auch Thor, klar, und Iron Man auch. Wir haben jetzt letztens nämlich auch eine Diskussion gehabt, als wir Civil War geguckt haben, habe ich natürlich die Frage gestellt, auf welcher Seite wärst du, Tonys oder Steves? Dann gab es wieder einen kleinen Disput. Ich bin natürlich ganz klar auf der Seite von Steve.
Ja, wir zwei sind aber auch einfach Steve-Fanboys. Seit er den Bart hatte in Infinity War, ich war einfach hin und weg.
Das stimmt. Meine Freundin ist da ganz klar auf der Seite von Tony oder mehr oder weniger auf der Seite von Tony. Und was mir auch aufgefallen ist, sie mag das nicht, diese Filme, in denen die Avengers untereinander streiten. Das findet sie nicht so schön.
Aber das ist ja eigentlich jeder Avengers-Film.
Sie sieht die gerne als Einheit. Ja? Ja, aber also diese Momente, die findet die immer nicht so geil, weil sie die einfach gerne als Einheit sieht.
Ja.
Und ja, wie gesagt, Thor findet sie auch ganz toll. Bei Baby Groot in der Post-Credit-Scene von Guardians of the Galaxy 1, obwohl sie den schon gesehen hatte, musste sie wieder total lachen.
Mhm.
Aber der krasseste Lacher,
das war echt
heftig, Thor 2,
ja.
Ein Film, der jetzt nicht zwangsläufig für seine krassen Comedy-Momente bekannt ist.
Nee, das stimmt.
Da gibt es eine Szene, in der Mjölnir, der Hammer von Thor, zu Thor geflogen kommt. Und dann sagen alle Leute irgendwas und Darcy, die Assistentin von, wie heißt sie nochmal?
Natalie Portman's Broke Girls.
Genau, genau. Kat Dennings heißt die Schauspielerin, glaube ich. Und Darcy nennt dann halt Mjölnir Miau Miau. Und da musste meine Freundin so doll lachen. Drei Tage danach habe ich einfach random mal nur um zu testen einfach Mjölnir gesagt und sie musste so doll lachen. Das habe ich echt nicht gedacht, dass der lustigste Witz im ganzen MCU dieser kleine Moment ist, den ich gar nicht mehr im Kopf hatte.
Vor allem von einer Figur, die jetzt, sage ich jetzt mal, nicht die tragendste ist irgendwie.
Die ist nur Comedy Relief.
Eigentlich. Herrlich.
Aber dann hat sie ihre Arbeit ja ziemlich gut getan.
Ja.
Wir gucken vielleicht heute noch Doctor Strange, wenn wir dafür noch Zeit haben oder Bock drauf haben. Der ist ja auch so ein bisschen trippy, das finde ich auch cool. Aber es läuft sehr gut. Sie ist auf jeden Fall noch sehr motiviert, das weiterzugucken. Und ich bin, ohne zu spoilern, weil ich weiß, dass sie hin und wieder mal jetzt hier reinhört, ja. Sie weiß, dass wir über sie sprechen. Ich bin sehr gespannt auf das Ende,
ja.
wie sie das große Finale dieser drei Phasen aufnimmt. Da freue ich mich sehr drauf.
Also ich glaube, damit haben wir beide nicht so gerechnet. Ich habe auch nicht mit gerechnet, dass ich nach dem Aufstehen mit meiner Freundin über das MCU diskutiere und ja. sie über die Einführung verschiedener Figuren diskutiert. Und das meint er so, wir haben jetzt noch ein paar Filme vor uns und danach wird heiß diskutiert, weil mir brennt vieles auf den Fingern, was ich aber jetzt noch nicht so sagen will, weil es ein bisschen ein Spoiler ist.
Aber genau.
Das ist so mit einer der Überraschungen 2020, jetzt auch 2021 irgendwie. Das macht Spaß.
Definitiv.
Aber ansonsten kann man ja sagen, war das Filmjahr, also aus meiner Sicht, ambivalent. Also, ich habe ein paar Filme auf meiner Liste, die ich ultra gut fand, aber wenn ich das gerade vergleiche mit anderen Filmjahren, also natürlich ist das alles Corona geschuldet, war das echt so ein bisschen, da ist nicht viel drauf bei mir auf meiner Top-Liste, einfach weil ich sehr wenig gesehen habe und auch ein paar Sachen, die ich gesehen habe, die dann halt vor allem auf Netflix kamen oder Direct-to-DVD beziehungsweise Direct-to-Sky, haben mich dann ehrlich gesagt nicht so umgehauen. Wie ist denn dein grobes Fazit zum Filmjahr?
Ja, also ich muss sagen, einfach dadurch, es war früher bei uns so, dass wir, als wir noch zusammen in Stuttgart gewohnt haben, teilweise dreimal die Woche ins Kino gegangen sind und da wirklich alles mitgenommen haben, was geht. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr ins Kino gehen kann oder wir nicht mehr ins Kino gehen können und dann viele Sachen einfach so Streaming oder so Premium-Streaming-mäßig dann verfügbar sind, bekomme ich teilweise gar nicht mehr mit, was so irgendwie aktuell ist. Oder so Sachen wie Wonder Woman 1984, der ja eigentlich über Weihnachten hätte starten sollen, den kannst du in Deutschland ja gar nicht gucken, weil Kinos haben nicht auf.
Ja. Nur bei HBO Max,
und das haben wir ja nicht. Genau, das gibt's ja in Deutschland nicht. Und ich habe halt auch so das Gefühl, es gab so ein paar Perlen, vor allem halt Anfang des Jahres, an denen man sich so bereichern konnte.
Der Januar war krass.
Aber sonst den Umständen geschuldet, ein bisschen ernüchternd. Was ich aber auch sagen muss, ist, ich finde dadurch, dass es jetzt diese Streaming-Option gab für einige Filme, kam man jetzt auch viel schneller dazu, die Filme zu gucken teilweise.
Stimmt.
Und ich glaube zum Beispiel so ein Film wie Hamilton, bis man den sich tatsächlich im Kino angeguckt hätte, hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert, anstatt als jetzt, wie es jetzt einfach auf Disney Plus verfügbar ist. Und sagt, okay, den haue ich mir kurz in Jogginghose auf der Couch rein. Oder kurz, ist 3 Stunden lang, aber
fehlt mir immer noch.
Genau. Also ein bisschen, ich sehe das im Grunde genau wie du, ein bisschen ambivalent, aber trotzdem froh um die Perlen, die es gab.
Das stimmt, ist auch so Sachen wie The Gentleman oder sowas, die sind ja relativ früh oder 1917, so schnell war das, glaube ich, noch nie auf Streaming-Seiten. Das ist ganz cool. Mein Vater freut sich zum Beispiel übelst auf Tenet, den anzugucken, wenn er dann mal irgendwo verfügbar ist. Man kann ihn, glaube ich, gerade kaufen oder leihen.
Ja.
Aber
ja, genau.
Da spricht der Schwabe aus uns, da warte aber.
Ja.
Ich meinte aber schon zu ihm, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was der für eine Wirkung auf dem kleinen Fernseher hat, mit nicht so mega Dolby Atmos Boxen. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn wir über Tenet reden, auch in der Kopfkino-Redaktion sehr unterschiedlich gesehen auf Film.
Das stimmt.
Wir haben es letztes Jahr so gemacht, wir hatten glaube ich eine Top 10 und haben dann die ein bisschen relativ schneller runtergerattert und mehr ein Augenmerk auf die Top 5 oder Top 3 zu haben. Wollen wir das dieses Jahr gleich machen? Also einfach mal kurz gucken, was wir so auf der Liste haben und dann bei ein paar Filmen genäher drauf eingehen, was da so cool war.
Können wir sehr gerne so machen.
Ja, wunderbar. Dann würde ich einfach mal so frech sein und anzufangen. Und zwar habe ich tatsächlich keine Top 10. Ich habe wirklich keine Top
10.
Ich habe eine Top 8.
Ja.
Einfach weil ich tatsächlich habe, Hamilton habe ich noch nicht gesehen. Wie ist der Monos? Ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Filme noch nicht
gesehen. Ach, stimmt. Danke für die Info. Der fehlt noch auf meiner Liste.
Der fehlt.
Ja, den habe ich komplett vergessen, als ich den geguckt habe. Aber sehr guter Tipp.
Okay.
Klar, Monos.
Dann ist bei mir auf Platz 8, hat es Jojo Rabbit geschafft. Ein Film, den ich nicht im Kino gesehen habe. Der lief, glaube ich, im Februar. Den habe ich irgendwie nicht mehr geschafft. Hab ihn aber jetzt tatsächlich. Ah, das muss ich auch noch sagen. Zwischen den Jahren habe ich, was Serien und Filme angeht, habe ich so viel nachgeholt. Sonst wäre meine Liste hier ganz, ganz traurig. Sonst hätte ich hier vier Filme, die ich sage, okay, die haben es verdient, in so eine Top-Liste zu kommen. Aber dadurch, dass ich noch ein bisschen Zeit hatte, hat es zum Beispiel auch Jojo Rabbit geschafft, einen Film von Taika Waititi. Da geht es, also eine Art Satire-Film auf den Zweiten Weltkrieg, aufs Ende vom Zweiten Weltkrieg. Da wächst ein Junge namens Jojo, ohne Vater, glaube ich, auf. Und hat so ein paar persönliche Probleme und baut sich dadurch einen imaginären Freund auf, gespielt von Taika Waititi, der Adolf Hitler spielt. Und der wurde, glaube ich, in den USA ultra kontrovers behandelt. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil der Film einfach ultra lustig war. Also mir hat er tatsächlich wirklich echt Spaß gemacht. Auf Platz 7, der Film ist bei dir weiter oben, das weiß ich, Little Women. Eine neue Remake-Verfilmung, wie auch immer, von einem alten Schinken. Von Greta Gerwig, glaube ich. Die hat der Regie geführt.
Genau.
Film, da wirst du wahrscheinlich später drüber reden, aber zum irgendwie Einhüllen auf der Couch und sich einfach mal gut fühlen.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Auf Platz 6, es ist The Gentleman. Ein Guy Ritchie-Film.
Schwierig.
ein Guy Ritchie-Film, den ich jetzt auch erst letztens gesehen habe. Da spielen echt geile Leute mit Matthew McConaughey oder kann ich ja nicht aussprechen.
Ukraine. War richtig, alles gut.
Ukraine spielt mit. Wir haben Colin Farrell in einer überragenden Rolle. Der ein Gangsterfilm, der eine sehr eigenwillige Erzählweise hat, die mich am Anfang ein bisschen gestört hat, aber am Ende total Sinn ergeben hat und mir dann im Nachhinein doch echt Spaß gemacht hat. Hat jetzt nicht für die Top 5 gereicht, aber guten sechsten Platz. Das wären so meine drei,
okay,
die es jetzt nicht in die Top 5 geschafft haben.
Ja, soll ich dann meine Top 10 bis 6 direkt hinterher schießen?
Sehr gerne.
Also zunächst mal zu Gentleman möchte ich ganz kurz was sagen. Den habe ich auch geguckt. Also ich habe ihn mir nicht ausgesucht, weil der nicht so auf meinem Radar war. Also es ist ein solider Guy Ritchie-Film. Aber was mich extrem daran gestört hat, ich möchte jetzt nicht genau sagen, welche Szene es geht, das ist so im letzten Drittel, da geht es um, da gibt es eine Szene mit einer Frau und einer Sache, die fast passiert mit dieser Frau. Und diese Szene, auch wenn sie sich, meine ich, nur in der Fantasie von jemandem abspielt, hat mich so sehr gestört. Die hat mich richtig, richtig gestört, dass die den ganzen Film für mich kaputt gemacht hat.
Okay, jetzt weiß ich es gerade doch nicht mehr. Müssen wir vielleicht nachher mal aufmachen.
Reden wir später nochmal drüber, aber die hat mich echt so angepieselt, diese Szene, weil die nicht nötig war. Und das zu The Gentleman von meiner Seite. Dementsprechend nicht in meiner Liste. Aber ein solider Guy Ritchie-Film ist ein solider Guy Ritchie-Film. Der macht trotzdem irgendwo Spaß, aber das hat mich irgendwie gestört. Bei mir auf Platz 10, zuerst zu meinen Top 10 ganz kurz. Ich habe die tatsächlich nochmal überarbeitet und habe weniger darauf geguckt, was ist so prestigeträchtig, irgendwie cool, sondern was hat mich am meisten irgendwie geprägt, beziehungsweise mein Jahr so dann begleitet, auch wenn der Film vielleicht schon mehrere Monate zurückliegt. Und da kommt auf Platz 10 bei mir Bombshell. Das ist ein Film mit einem krassen Cast. Da spielt Nicole Kidman mit, Margot Robbie und Charlize Theron. Und da geht es praktisch um diese Fox sexuelle Belästigung, Misshandlungsaffäre und um den Chef, den ehemaligen Fox-Chef Roger Ailes, heißt der, glaube ich, oder so spricht man ihn aus. Der Film hätte besser sein können, wenn er vielleicht irgendwie Frauen noch mit hinter den Kulissen hätten was sagen dürfen, weil es geht ja auch schlussendlich darum, wie Frauen in dieser Corporate-Welt behandelt werden. Deswegen wäre es da vielleicht gut gewesen, wenn man dann noch irgendwie Frauen im Kreativteam gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz hat mich der Film dazu gebracht, sehr so über dieses Thema nachzudenken, wie unterschiedlich man doch behandelt wird, nur aufgrund des Geschlechts. Und weil ich den Film teilweise trotzdem auch sehr stark fand und sehr berührend und sehr bewegend, habe ich den auf meine Platz 10 gesetzt. Dann auf Platz 9 Jojo Rabbit, da hast du jetzt schon was gesagt, da möchte ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich fand den Film sehr schön, auch an manchen Stellen sehr rührend.
Ja.
Auf Platz 8 Disclosure, das ist eine Netflix-Doku. Da geht es darum, wie transsexuelle Menschen in der Film- und Serienwelt behandelt oder falsch behandelt werden und wie die dargestellt werden, wie so deren Chancen im Vergleich zu, Cisgender, ja, SchauspielerInnen sind und so. Und die fand ich auch einfach sehr interessant, weil das ein Thema ist, worüber ich mir noch bisher noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Also nicht so intensiv. Und deswegen fand ich das ganz cool. Platz 7. den Film habe ich, glaube ich, 3-mal oder 4-mal geguckt, weil ich den so geil finde. Ja.
Ah, das müsste eigentlich, weil wenn du so lachst, dann ist es eigentlich so ein Guilty Pleasure ein bisschen.
Ja. Nicht, geht. Geht.
Ist es Harley Quinn.
Ja, Birds of Prey. Ich weiß nicht, was dieser Film mit mir macht, aber ich finde den so geil. Und ich kann mir den jeden Tag angucken und würde mich darüber freuen. Ja. Ich finde die Geschichte einfach toll. Ich mag Harley Quinn super gerne. Ich finde Ewan McGregor als Black Mask, man sieht richtig, dass er Bock auf diese Rolle hat und einfach nur Spaß hatte. Hat mich mega gut unterhalten, von vorne bis hinten. Und deswegen auf meinem Platz 7. Und auf meinem Platz 6 ein Film vom Anfang des letzten Jahres, meine ich, und zwar Knives Out. Also so ein modernes Whodunit von, oh mein Gott, sag mal, der Star Wars-Typ. Rian Johnson, genau. Der einen sehr guten Star Wars-Film gemacht hat, lasst euch von niemandem was anderes erzählen.
Spannend, das wusste ich gar nicht, dass du Star Wars 8 fändest.
Ich mag den sehr gerne. Der ist anders, aber ich finde den sehr gut.
Ich mag den auch. Er gibt halt nicht so viel Sinn in der Trilogie, aber die ganze Trilogie ergibt
das. Das ist das Problem halt, dass die ganze Trilogie irgendwie ist wie 3 verschiedene Puzzle, die man angefangen hat. Und deswegen passt nichts zusammen. Knives Out hat mich sehr unterhalten. Ich fand es schön, mal Daniel Craig in so einer anderen Rolle zu sehen und generell alle Leute in einer anderen Rolle zu sehen. Hat einen krassen Cast.
Unfassbar.
Eine sehr, sehr spannende und lustige Geschichte mit einem, finde ich, genialen Ende. Und überall, wo Chris Evans draufsteht, da freue ich mich sowieso. Also wie gesagt, wir sind beide Team Cap, von daher. Das waren mein Platz 10 bis 6. Genau.
Das klingt doch ganz gut. Ein paar Filme habe ich nicht gesehen, aber gerade bei Harley Quinn bin ich nicht ganz mit warm geworden, weil ich kann es nicht mal richtig sagen. Für mich hat der Film nicht ganz klar gemacht, was er erzählen will. Irgendwie will er die Geschichte von Harley Quinn erzählen, will er die Geschichte von diesem Birds of Prey erzählen eben. Und ich hätte halt, aber vielleicht war es auch eine andere Erwartungshaltung, ich fände es halt irgendwie da. Und ein Joker. Weißt du, also so die Beziehung zum Joker, wie das, was da alles schiefgelaufen ist und sowas, das hat mich irgendwie mega interessiert, aber ich bin auch ein Joker-Fan. Bei Jared Leto ist natürlich eine andere Sache. Aber ansonsten bin ich sehr fein mit deiner Liste, beziehungsweise doch deine Liste. Kannst natürlich machen, was du willst.
Dankeschön.
Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 5. Da bin ich mir zu 103% sicher, dass der bei dir auch drin ist. Ich habe ja gesehen, dass du den Film vor ein paar Tagen gesehen hast. Ich auch. Ein Film, der eigentlich auch ins Kino hätte kommen sollen, mehrfach verschoben wurde, ein Pixar-Film, hat immer viel Vorschusslorbeeren, finde ich völlig verdient, und zwar Soul.
Ja.
Ein Film von Pete Docter, der ist so einer der bekanntesten Pixar-Macher, sage ich jetzt mal.
Hat auch Alles steht Kopf gemacht.
Alles steht Kopf, Toy Story war, glaube ich, auch beteiligt, und Alles steht Kopf ist ein ganz gutes ein Gradmesser. Also der ist eigentlich Alles steht kopfmäßig nur noch ein bisschen erwachsener, finde ich.
Es ist extrem erwachsen.
Es ist für mich der erwachsenste Pixar-Film. Ich würde gerne Kind sein und mir den Film anschauen und zu sehen, auf was achte ich. Weil ich mit meinen jungen 26 Jahren habe Botschaften mitgenommen, die mich echt ein paar Tage beschäftigt haben. Und das macht mir ultra Spaß, wenn ein Film unterschwellig, beziehungsweise war gar nicht so unterschwellig, aber mir einfach so eine Botschaft mitgibt, über die mich begleitet, die mich zum Nachdenken anregt. Es ist nicht mein Lieblings-Jazz-Film, muss ich sagen. Also es geht um einen, ich würde sagen, junger Mann, aber er ist, glaube ich, nicht jung.
Nee, der ist, glaube ich, 40 oder
mit
so.
Mit 40er, sage ich es mal.
Wie heißt denn der Herr nochmal?
Joe. Ich weiß gerade auch nicht. Genau, ein
Joe Musiklehrer, heißt der,
glaube ich. Joe, Musiklehrer. Ich glaube, die erste schwarze Figur in Pixar, richtig?
Zumindest die erste Hauptfigur.
Ja, gesprochen von Jamie Foxx.
Der Stimme wie Butter.
Ja, ich mag seine Stimme auch total. Der nicht so ganz happy ist mit seinem Leben, weil er eigentlich immer in so einer Jazzgruppe spielen wollte. Und dann passiert etwas, und zwar er stirbt und befindet sich in so einer Zwischenwelt, in der seine Seele auf eine andere Seele trifft und sozusagen ein bisschen herausfindet, was bedeutet es überhaupt, am Leben zu sein, was macht das Leben aus. Mhm. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Der ist auf meinem Platz 5.
Ja, dann füge ich da jetzt einfach noch kurz meine Sachen hinzu. Mhm. Dann können wir meinen Platz 3 überspringen später. Ja, genau. Soul wäre bei mir auf Platz 3 gelandet. Und ich fand es, um nochmal auf diese Kinderfilm-Sache anzukommen, ich fand es auch sehr, sehr schön, mal so einen Film zu sehen, der sich irgendwie so davon löst, so gefühlt irgendwie auch für Kinder passen zu müssen.
Ja.
So, weil ich glaube, der Film ist so abstrakt. In die ersten 30 Minuten, da musst du dir, du musst ja schon aufpassen, sonst verstehst du das, diese ganzen Zusammenhänge ja auch nicht. Dieses Zusammenspiel zwischen Joe und 22, und das fand ich so schön, und ich fand diese Botschaft einfach, dass man keinen Purpose hat, also keinen Zweck, keine Berufung hat, die man irgendwie erfüllen muss, sondern einfach das Leben an sich irgendwie.
Die kleinen Details erreichen
irgendwie. Ja. Oder dass man jetzt nicht irgendwie ein Virtuose in irgendwas sein muss. Und dass es auch gefährlich sein kann, wenn man sich zu sehr in irgendeiner Leidenschaft verliert. Ja. Das fand ich extrem schön visualisiert. Generell auf einer visuellen Ebene ist wunderschön. Man denkt immer, okay, Pixar, jetzt haben sie es erreicht. Da kann man nicht mehr einen draufsetzen. Da kommt der nächste Film, sie setzen einen drauf. Das ist echt krank.
Ich hatte nur zum Beispiel ein bisschen das Ende, fand ich, da habe ich mir mehr gedacht. Also ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass sie es so enden lassen, wie ich es im Nachhinein hätte gewollt. Also ein bisschen härter.
Mhm.
Es war am Ende schon so ein bisschen abrupt, fand ich.
Mhm.
Aber es ist halt dann trotzdem, muss man sagen, es ist trotzdem ein Kinderfilm. Und das kann man dann völlig nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Und ein klitzekleiner Funfact noch, bevor wir weitergehen. Die Musik, die ja in diesem Film sehr wichtig ist, da hat ein sehr interessanter Mann, war mit dran beteiligt, und zwar Trent Reznor. Den kennt man von den Nine Inch Nails.
Geil.
Und das fand ich sehr lustig, als ich das gestern gesehen habe, dass er da irgendwie auch mit dran beteiligt war. Ich weiß nicht, in welchem Ausmaß, aber fand ich cool.
Da gab es eine Szene in dem Film, also meine Lieblingsszene in dem Film war, als er dann nach gewissen Ereignissen zu Hause saß, in seine Tasche, in seiner Hosentasche was rausgeholt hat und dann was gespielt hat, und es kamen Flashbacks und es kam so die Erleuchtung, und das war,
da musste ich fast weinen.
Das Stück war traumhaft, mir kamen auch echt die Tränen ein bisschen, und da hat der Film echt, war echt stark,
muss ich sagen. Ja, genau. Jetzt haben wir über Soul gesprochen und gehen nochmal kurz zurück. Der Yannick hat es schon kurz angekündigt vorhin, dass wir wahrscheinlich nochmal über Little Women sprechen. Das tun wir jetzt. Ein Film von Greta Gerwig, die hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben auf Basis des Romans von Louise May Alcott.
Hast du mal Infos, die ich nicht hatte.
Genau. Die Musik ist von Alexandre Desplat, den kennt man von vielen Filmen. Also der hat zum Beispiel, glaube ich, auch bei Shape of Water und Fabelhafte Welt der Amelie, glaube ich, auch.
So einen ganz eigenen Stil, finde ich, so
treibend irgendwie. Ich finde, der ist auch irgendwie ein bisschen märchenhaft, so. Ja, der ist so ein bisschen so
verspielt, das stimmt.
Genau, verspielt. Und es geht im Grunde um, ich weiß gar nicht mehr, wie die Familie heißt, gut vorbereitet, auf jeden Fall geht es um eine Familie Geschwister oder Schwestern, die alle ganz unterschiedlich sind, und es geht dann praktisch darum, wie die erwachsen werden, wie sie mit der Welt klarkommen, wie sie ihren eigenen Weg finden. Und dann auch nicht immer nur auf Zuspruch stoßen, sondern auch auf teilweise Kritik und Hindernisse und Hürden. Ist übrigens ein Historienfilm, also nicht moderne Zeit. Fühlt sich aber dennoch sehr aktuell an, finde ich. Also diese untergeordnete, was ist untergeordnete, unterschwellige feministische Botschaft, vor allem durch diesen einen unglaublich geilen Monolog von Saoirse Ronan delivered.
Das ist so cool.
Ich liebe diese Frau. Also ich meine generell, der Cast ist einfach krank. Du hast Saoirse Ronan, du hast Florence Pugh, du hast Meryl Streep, du hast Laura Dern, du hast Emma Watson, du hast Eliza Scanlon, die man vielleicht aus Sharp Objects kennt, der Serie. Du hast Timothy Chalamet, ich kannte noch 100, du hast Bob Odenkirk, du hast fucking Saul Goodman, der irgendwie auch noch mit dabei ist. Und Ja, also der Cast ist genial und ich finde dieser Film, du hast es gerade schon gesagt, der wickelt einen in so eine warme Decke ein und man fühlt sich einfach ganz, ganz wohlig und gut, wenn man diesen Film geguckt hat. Und das in Kombination mit diesem tollen Cast und dieser schönen, sehr modern wirkenden feministischen Botschaft, das hat mir sehr gut gefallen. Und war ein guter Start ins Noch-Kino. Ja, den habe ich nämlich noch im Kino gesehen mit einem Kumpel von mir. Und hinter mir saß.
30. Januar, glaube ich, kam
der. Hinter mir saß da Dominic Porschen, das weiß ich noch.
Ich bin raus an die Filmlounge.
An die Filmlounge, Filmfabrik, genau. Ich weiß, dass du uns hörst, natürlich. Hey, Zinker, Zinker.
Wir sind ja auf Twitter nicht so aktiv. Mhm. Vielleicht schreibe ich ihn mal an.
Schreibt ihn mal an, genau. Vielleicht eine kleine Collab. Nee, aber genau, das sind alles Gründe, warum Little Women bei mir auf Platz 5 gelandet ist.
Völlig verdient. Fand ich immer cool, dass Emma Watson sich nicht zu schade ist, auch mal nicht die Hauptrolle zu haben, weißt du? Also sie könnte jede Hauptrolle spielen und spielt halt da einen von vielen. Aber ein sehr, sehr schöner Film.
Ja, das stimmt.
Bei mir ist auf Platz 4 ein Film, den du auch schon genannt hast, der hat es bei mir ein bisschen weiter hochgeschafft, und zwar Knives Out. Mhm. Und ich habe das wie du gemacht. Ich habe mir keine Liste gemacht mit, die Filme waren, haben die und den, keine Ahnung, besten Erzählstil oder was auch immer, sondern wie haben mich Filme abgeholt dieses Jahr, weil dieses Jahr war halt einfach, oh, ich hasse es zu sagen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, jetzt war es anders. Ja. Und ich habe einfach geschaut, wie hat mich ein Film abgeholt, wie hat er mich emotional berührt und in welcher Lebensphase. Und Knives Out war so ein Film, das ist einer der letzten Filme, die ich im Kino gesehen habe, bevor der ganze Mist losging. Und ich saß da drin, ich habe noch nie so eine bunte Durchmischung des Kinosaals gesehen, was jung und alt angeht. Mhm. Ich saß gefühlt in der Reihe nur mit etwas älteren Herren und Damen. Mhm. Und gefühlt hatte der ganze Saal einfach Mordspaß, weil man konnte mitraten. Es war ultra unterhaltsam. Es war gute Twists dabei. Der Mega-Cast, wie du vorhin schon gesagt hast, mit Jamie Lee Curtis, Toni Collette, ja. Ana de Armas, Chris Evans, Michael Shannon, die eine von Tode Mädchen lügen nicht.
Daniel Craig. Das ist der
Name, ich nicht weiß. Die Hannah Baker, Alter.
Genau.
Ich tue ihr Unrecht, sie hat bestimmt... Ja, klar,
die ist cool.
Der hat mir tatsächlich echt, echt Spaß gemacht. Hätte ich damals, ich bin da völlig, völlig unvoreingenommen reingegangen, weil ich jetzt nicht so ein mega Krimi-Fan bin, aber ich mag auch Rian Johnson, ich mag seinen Stil und deswegen bei mir auf Platz 4.
Ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr toller schön. Film. Ist bei uns Amazon, in der WG tatsächlich so ein bisschen auf gemischte Meinungen gestoßen. Aber wir in der Kopfkino-Redaktion halten die Daumen hoch, alle, die wir haben. Ja. Auf Platz 4, auch ein Film vom Anfang des letzten Jahres, und zwar 1917.
Mein Platz
3. Perfekt, dann können wir die Liste ja super abkürzen. von Sam Mendes, der hat die Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, Kamera von dem einzig wahren Roger Deakins. Ja. Und
einen Oscar gewonnen dafür, oder?
Ich glaube, ja.
Ich glaube tatsächlich.
Ich hoffe. Ich meine aber, ja.
Red mal kurz weiter.
Und Musik von Thomas Newman. Und es ist im Grunde ein Kriegsfilm. Es geht um zwei junge Soldaten, die im, ich meine, es war der erste Welt, das ist der erste, ja, der erste Weltkrieg, obviously, wenn es 1917 heißt.
ich muss aber auch gerade überlegen. Ja, der zweite.
Genau, es geht einfach um zwei Soldaten, die halt irgendwie eine wichtige Botschaft an eine entfernt stationierte Truppe irgendwie weitergeben müssen. Und das ist
so. Ich glaube, dass eine Truppe in Hinterhalt gerät irgendwie.
Genau, genau, darum geht's.
Sagen, dass sie nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute sterben.
Genau, und das Ganze ist in so einem Fake-One-Shot gedreht. Also es gibt wohl ein paar kleine Cuts, aber das merkt man nicht. Es fühlt sich alles an wie aneinander gekettet, ja. an ein einziger Shot, wie es bei Victoria auch gemacht wurde. Genau, und dafür, dass es ein Kriegsfilm ist und ich jetzt auch nicht der krasseste Fan von Kriegsfilmen bin, wann hat er mich so gepackt? Ich fand den so unglaublich emotional. Der hat mich tatsächlich gegen Ende fast zum Weinen gebracht, weil ich so mit diesen Charakteren mitgefiebert habe. Ich finde, der zeigt sehr schön die Brutalität und die Härte des Krieges auch, weil du halt eben nur bei diesen zwei Soldaten bleibst.
Ja.
Und weil er eben so nah an den Charakteren bleibt, baut man so eine krasse Bindung zu denen auf, auch wenn die vielleicht gar nicht so krass ausgearbeitete Charaktere haben. Und dieses eine, diese eine Szene im Wald, Die fand ich so unglaublich schön. Ja. Und dann das Ende, der Anfang. Ich finde, ich habe an dem Film super wenig auszusetzen. Der Soundtrack ist genial. Und das war auch eines meiner letzten Kinoerlebnisse letztes Jahr. Ja. Und deswegen ist er für mich auf Platz 4.
Bei mir, wie gesagt, auf Platz 3. Ich will da gar nicht mehr zu viel sagen, weil du es schon sehr schön gesagt hast. Das war bei mir auch einer der letzten Kinoerlebnisse. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt in dem Podcast. Eine Szene, die man auch im Trailer sieht, wie einer der Soldaten in einem One-Shot so lang läuft und alles explodiert drumherum.
Oh Gott,
Und ich saß da drin und die Szene hat mich jetzt nicht emotional gepackt, sondern mich hat es einfach. Ich war so froh, diese Szene im Kino zu sehen und dachte, ich bin so dankbar, dass ich sowas sehe und dass es sowas gibt. Und dann habe ich geweint. Und ich habe nicht geweint eben wegen dieser Szene, sondern generell und wegen des Ganzen, weil dass ich sowas im Kino erleben kann mit so einem Sound. Und deswegen ist bei mir, werde ich immer dran denken, wie ich da saß und dachte, was passiert hier gerade mit mir? ich mag ihn auch mehr als Dunkirk.
Ich auch.
Und für mich auch ein verdienter Platz 3. Dann mach doch am besten du direkt weiter mit deinem Platz 3.
Ich habe meinen Platz 3 schon, das ist Soul gewesen. Dann kannst du jetzt direkt weitermachen mit deinem Platz 2.
Machen wir das so. Wir müssen am Ende, glaube ich, einmal unsere Liste nochmal durchsagen. Komm, das ist verwirrend. Auf Platz 2 ein Film, der auch relativ früh des Jahres rausgekommen ist, aber nicht ins Kino, sondern auf Netflix. Mhm. Ein A24-Film, Produktionsstudio, Verleih, wie auch immer, die echt hinter ganz, ganz speziellen Filmen stehen, wie Hereditary, wie Moonlight, wie Midsommar. Und sie haben im Januar einen Film mit Adam Sandler gemacht. Uncut Gems. Ich glaube, zu Deutsch heißt der schwarze Diamant. Es geht also Adam Sandler spielt einen Juwelier, der aber spielsüchtig ist. Ganz, ganz schlimm spielsüchtig. Und der anfangs einen Fehler macht, den er damals zu der Zeit nicht als Fehler sieht, aber alles schief läuft, was schief laufen kann. Und es ist ein Film, der ist so stressig. Ich kann viele verstehen, die mit diesem Film nichts anfangen, weil der wirklich, der lässt einem keine Luft zu atmen. Der ist nicht irgendwie, der macht nicht sonderlich Spaß, den anzugucken. Man ist einfach nur gestresst. Aber das ist die Intention des Films, weil genauso ist das Leben von diesem Typen. Der hat kein gutes Leben. Der ist einfach völlig neben der Rolle, der ist wegen seinen Spielproblemen manövriert er sich einfach ins Moment der Situation rein, in der er einfach nicht mehr rauskommen kann. Und ich sag's nochmal, das Ende des Films ist es für mich einer der besten Enden der letzten Jahre im Film, weil ich will gar nichts sagen, aber es ist der absolute Knaller. Es ist, baut sich eine Spannung auf und die wird gelöst. Gibt's auf Netflix. Wenn ihr mal was anderes sehen wollt von Adam Sandler statt Kindsköpfe und Jubel, guckt euch mal Uncut Gems an. Ich bin ein riesen Adam Sandler-Fan und da hat er mir gezeigt, wenn er will, dann kann er es. Er will halt oftmals ein bisschen Spaß haben.
Ja, das hört sich nach einem sehr guten Film an. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ja. Aber ja, ich werde den auf jeden Fall noch anschauen. Vor allem jetzt nach deiner Lovis-Hymne auf diesen Film. dann mache ich weiter mit meinem Platz 2. Mhm. Ich habe jetzt gerade noch kurzfristig noch was geändert im letzten Moment.
Okay.
Mein Platz 2 ist ein Kurzfilm, Netflix-Kurzfilm, der kurzzeitig große Wellen geschlagen hat.
Den hast du doch mehrmals angeschaut, oder?
Ich habe den zweimal hintereinander, ich glaube, ich habe den dreimal geguckt. Nee, ich habe ihn zweimal geguckt. Ist, glaube ich, echt nur 12 Minuten oder so maximal. Der heißt If Anything Happens, I Love You. Wie gesagt, ein Animationskurzfilm von Will McCormack und Michael Govia. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich möchte gar nicht verraten, worum es geht. Es geht einfach, ich sage, es geht um eine Familie, Punkt.
Ja.
Mehr muss man eigentlich wissen, das ist eigentlich schon mehr, das bräuchte ich eigentlich gar nicht als Info. Aber es geht auf jeden Fall um eine Familie. Und dieser Film hat es geschafft, mich zweimal, obwohl ich genau wusste, worum es ging. Ich habe ihn zweimal gesehen, ich habe zweimal geweint, weil ich fand den so unglaublich emotional. Und ich fand es so faszinierend, wieder zu sehen mit Animationsfilmen, wie du mit diesem, erstmal wie du Animation als Stil so auf unterschiedliche Art und Weise einsetzen kannst, um verschiedene Emotionen halt hervorzurufen. Der Stil ist sehr einfach gehalten, aber halt perfekt für das, was der Film machen möchte. Und ja, ich kann gar nichts anderes sagen, außer dass der mich unglaublich, unglaublich gepackt hat, extrem berührt hat, leider Gottes sehr relevant ist immer noch. Und wirklich, wenn man mal so irgendwie mal Zeit hat, um sich mal kurz einen Kurzfilm anzuschauen, das ist echt nicht lang, sollte man sich diesen Film anschauen, weil der wirklich, wirklich, wirklich echt schön ist.
Kurzfilm in der Top-10-Liste, das gibt's nur bei Kopfkino, Leute. Und deswegen sind wir, sind wir auch speziell. Und deswegen solltet ihr uns hören. Bei uns gibt's nämlich die richtig guten Tipps. Habt ihr noch nicht gesehen? Hab deine Letterboxd-Reviews gesehen und will mir den noch nicht geben, weil ich noch nicht bereit bin. Aber den werde ich mir anschauen.
Ja, das kann ich verstehen.
Mein Platz 1 ist eigentlich klar, glaube ich. Das war ein Film, über den wir beide schon echt viel diskutiert haben, weil es ganz, 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 ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich kann deine vollkommen nachvollziehen, so wie du es mir erklärt hast. Tenet. Tenet von Nolan. Ein Film, der das Kino retten sollte, wurde es betitelt. Ein Film, der das nicht geschafft hat. Aber es lag nicht an dem Film, sondern es lag halt einfach daran, dass viele Kinos, vor allem in den USA, nicht auf hatten. Und der hat in Deutschland in ein paar Wochen, die er da war, hat der mehr Geld eingenommen als Dunkirk. Und bei Dunkirk war alles in Deutschland ja völlig offen und eine normale Normalität. Tenet, ein sehr, sehr komplizierter Film, für mich auch nicht der beste Nolan-Film, aber ein Film, der 2020 für mich halt geprägt hat, weil ich davor 5 Monate nicht mehr im Kino war und das der erste Kinobesuch seit 5 Monaten war und ich bin reingegangen und der hat mich weggeblasen, der hat mich vom Sound weggeblasen. Die erste Szene mit diesem Bass, wenn Ludwig Göransson's Score einsetzt in dieser Operszene, mich hat es in den Sessel reingedrückt. Die Geschichte ist originell, das gibt es leider immer seltener. Es ist wieder eine Geschichte um Zeit, es ist eine Geschichte, die man so noch nie gesehen hat. Es ist ein richtig guter Actionfilm, der viel von einem abverlangt. Ich habe den Film immer noch nicht ganz entschlüsselt, ist aber auch gar nicht mein Anspruch. Aber es ist halt einfach ein Kinoerlebnis, das ich nie wieder vergessen werde. Ich habe es dann direkt noch ein zweites Mal angeguckt und hatte mir noch mehr Spaß gemacht, weil man ein bisschen mehr versteht. Deswegen, auch wenn ich andere andere Nolan-Filme wie Prestige zum Beispiel viel mehr mag, weil die einen größeren emotionalen Impact haben, dann hat Tenet jetzt nicht sonderlich, er ist nicht sonderlich emotional, der hat nicht, die Figuren haben nicht sonderlich Tiefgang. Aber das Erlebnis, das hatte ich dieses Jahr nur bei Tenet und deswegen auf Platz 1 bei mir.
Ja, kann ich nachvollziehen. Möchte ich auch gar nicht reinreden, weil das ist ja auch alles eine sehr subjektive Sache und ich verstehe auch alles, was du und viele andere zu dem Film sagen. Bei mir hat er halt...
Hier ist auf Platz 17, glaube ich.
Ich kann mal kurz gucken. Mal kurz keine Pausenmusik.
Ich habe mal reingeluckt bei dir in deine Liste auf Letterboxd.
Auf Platz 16 inzwischen.
16, ah ja.
Okay. Einen nach oben gerutscht. mein Platz 1 ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so schwer... Für dich vielleicht auch nicht so schwer. Du hast den auf jeden Fall noch nicht gesehen.
Nee, ich weiß, glaube ich, was.
Ja, mein Platz 1 ist tatsächlich Hamilton. Vielleicht auch erstmal weird, weil es ist ja einfach nur im Grunde eine abgefilmte Musical-Darstellung. Das ist ja noch nicht mal ein richtiger Film in dem Sinne. Die Regie dieser Aufnahme hat Thomas Keel geführt. Das Drehbuch von Lin-Manuel Miranda, den man ja jetzt, der ist in aller Munde ist, Gott sei Dank. Und von Ron Chernoff und die Musik auch von Lin-Manuel Miranda. Ja, das ist im Grunde die Geschichte des ersten Finanzministers der USA. Sagt sich jetzt ein bisschen lame an. Alexander Hamilton heißt dieser Mann.
Aber ich bin jetzt ganz blöd.
Ja.
War der nicht Präsident?
Alexander Hamilton nicht. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, sonst hätte ich beim Musical nicht aufgepasst. Der war kein Präsident. Okay. Es kann sein, dass es einen anderen Hamilton gab, der mal Präsident war. Aber da kenne ich mich nicht gut genug aus.
Und ich schneid's raus?
Nein, musst du nicht. Genau, es geht im Grunde um seine Geschichte, seine Lebensgeschichte, wie der so als Sohn von Immigranten in die USA kam, eigentlich nichts hatte, außer seinen Kopf. Und er war halt ein extrem intelligenter Mensch. Und wie er sich dann praktisch von 0 zu 100 hochgearbeitet hat. Praktisch die amerikanische Geschichte, jeder kennt es aus dem Englischunterricht, vom Rags to Riches, vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau, und dieses Musical ist unglaublich. Also die erste Hälfte, die ist wirklich, die bläst dir alles weg, was du hast. Die Songs, die sind so genial. Und dieses musikalische Genie von Lin-Manuel Miranda, das finde ich einfach, ich finde das faszinierend. Diese Songs, die der geschrieben hat, die der komponiert hat, die Darbietungen des ganzen Casts, das macht so Spaß. Die Lieder sind tiefgründig, die sind lustig, die sind ernst, die fühlen sich hart an, wenn sie hart sein müssen. Und also, so, wir hatten kurz kleine technische Schwierigkeiten, aber wir sind wieder da. ihr hört das einfach nur in Form eines kleinen Cuts. Also für euch ist gerade literally nichts passiert.
Bei uns eine Menge.
Ja, ich hatte gerade über Hamilton gesprochen. Bei uns eine Menge Chaos am Laptop. Ja, über Hamilton. Die Songs sind, der Soundtrack ist unglaublich, der Cast ist unglaublich. Ich finde das super toll, diese Geschichte, die eigentlich zu großen Teilen, wenn man jetzt die Realgeschichte anguckt, ja, von weißen US-Amerikanern handelt oder in der weiße US-Amerikaner eine Rolle gespielt haben, komplett oder so gut wie komplett mit SchauspielerInnen oder MusicaldarstellerInnen mit ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Hintergründen zu besetzen, um zu zeigen halt, dass die USA eine Nation ist, die halt durch Immigranten aufgebaut wurde, von Immigranten aufgebaut wurde, auf der Suche nach einem besseren Leben sozusagen, weg von der britischen Krone. Mhm. Ja, und das ist
tatsächlich. Ist das ein Spoiler, wenn ich frage, ob das stimmt doch, oder dass der eigentlich nur Hip-Hop-Lieder hat?
Ja, das ist alles Rap und Hip-Hop.
So. Das finde ich halt ein geiler Kniff.
Das ist unglaublich gut gemacht, man. Das ist so nah an der Grenze zum härtesten Cringe überhaupt, aber das ist alles richtig gut gemacht. Also ich kann dir nicht sagen, wie oft ich diesen Soundtrack gehört habe, nachdem ich den Film geschaut habe. Und das ist wirklich der Film und der Soundtrack, der mich das ganze Jahr, seit ich den geguckt habe, begleitet habe. Und das ist die einzige logische Sache, dass der dann auf Platz 1 kommt für mich, weil der wirklich 2020 für mich, wie bei dir Tenet, am meisten geprägt hat. Und ich lege es jedem von euch ans Herz. Ich weiß, der ist echt lang. Die zweite Hälfte ist auch nicht mehr ganz so stark, aber trotzdem noch richtig gut. Ist auf Disney Plus zu schauen.
Auch was für Nicht-Musical-Fans?
Ja.
Da muss man schon so eine Affinität haben, so ein gewisses Interesse an Musicals.
Das weiß ich gar nicht unbedingt. Man muss auf jeden Fall irgendwie Bereitschaft haben, viel Untertitel mitzulesen, weil ich habe es nicht ohne Untertitel geschafft, weil die extrem schnell rappen und so teilweise. Aber
man muss auf jeden Fall damit klarkommen, dass Dialoge nicht gesprochen werden, sondern wir werden singen.
Genau.
Und wer denn nachher die Top Ten
das sollte ja, kleiner Spoiler, das wäre ja eine Grundvoraussetzung für Musicals. Also ich glaube, man kann es schon mal versuchen. Ist wahrscheinlich nicht das einfachste Musical, aber ihr solltet es euch auf jeden Fall anschauen. Deswegen auf meinem Platz 1 Hamilton.
Habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, der wird mich umhauen. Aber du kennst es, man hat oftmals Filme, wo man sagt, die bewahrt man sich irgendwie auf für die ganz spezielle Stimmung, die man hat. Aber die wird kommen, dann werde ich dir anschauen und werde dir schreiben.
Dann kommt endlich meine heiß ersehnte Hamilton-Folge.
Ja, die Musical-Folge können wir auch mal machen.
Ja.
Aber ja, das war unsere Top 5. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal ganz kurz mal durch. Bei mir auf Platz 5 Soul, könnt ihr auf Disney Plus angucken. Auf Platz 4 Knives Out auf Amazon aktuell. 1917, also jetzt hier Stand Januar, auch auf Amazon, bei mir auf Platz 3. Auf Platz 2 Uncut Gems, der schwarze Diamant auf Platz 2, gibt es auf Netflix. Und der erste Platz Tenet.
Ja, mein Platz 5 Little Women, mein Platz 4 1917, mein Platz 3 ist Soul, mein Platz 1 If Anything Happens, I Love You und auf Platz, habe ich gerade 1 oder 2 gesagt?
Ja, du hast 1 gesagt.
Auf Platz 2 If Anything Happens, I Love You und auf Platz 1 Hamilton.
Eine sehr schöne Mischung, ein paar Berührungspunkte, aber auch da einfach für euch eine kleine Auswahl. Bin mal gespannt, was so eure Film, nicht mal Kino-Highlights, sondern Film-Highlights waren. 2020 könnt ihr gerne uns per DM schicken oder unseren Post schreiben. Das Jahr 2021 hat jetzt angefangen. Die Kinos haben immer noch zu. Mhm. Wir befinden uns gerade in einem längeren Shutdown und ich glaube auch, dass das Kino relativ weit hinten anstehen wird, bis es geöffnet wird. Trotzdem gibt es ein paar Filme, auf die wir uns jetzt schon wie Bolle freuen, in der Hoffnung, dass sie dann auch irgendwann ins Kino kommen. Weil es sind auch Filme, die ich nicht zu Hause sehen will, sondern mit der großen Leinwand. Und wir haben uns jeweils drei Filme rausgesucht, auf die wir uns sehr, sehr freuen, von dem wir vielleicht auch gar nicht wissen, aber allein die Prämisse sehr interessant ist. Und wir hoffen, dadurch euch auch so ein bisschen einen Blick für 2021 zu geben. Willst du anfangen, Jonas?
Ja, ich kann gerne drei, ja, beziehungsweise zwei und drei unter dem einen dritten Punkt ist dann, sind dann mehrere Filme gefasst. Ein Film, auf den ich mich sehr freue, ein A24-Film. Und Minari? Zwar. Ja, der auch, aber den meine ich gerade nicht. wie heißt der? The Green Knight.
Ah, ja, okay.
Der, man weiß schon länger, dass der kommt oder dass der in Arbeit ist mit, wie heißt der? Heißt der Dev Patel?
Dev Patel, richtig.
Der auch bei Slumdog Millionaire die Hauptrolle gespielt hat und bei Skins.
Bei Avatar. Der Last Airbender.
In der Ach Gott, Filme. Stimmt, da hat der Zuko gespielt. Oh, ja. Reden wir nicht darüber.
Nee, ich mein, ist Zuko der Böse?
Ja, Zuko ist der Sohn vom Fire Lord.
Ist nochmal der Bruder von Katara?
Sokka,
fragst du die. Genau,
wie Zuko. Ja, auf jeden Fall guckt euch nicht die Realverfilmung an. Guckt euch die Serie an und ergötzt euch an diesem tollen Stück Serie. Ja, genau, da ich kann gar nicht so richtig sagen, worum es geht, weil ich es auch nicht so richtig gecheckt habe. Aber alles, was ich von diesem Film sehe, sieht cool aus. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf. Soll ich meine drei direkt durchmachen? Oder,
ja, mach gerne.
Dann leider, ich kann es leider nicht von mir streichen. Es tut mir sehr leid. Ich bin einfach ein kleiner Comic-Fanboy. Ich freue mich auf jeden Marvel-Film, der kommt. Mhm. Ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt diese direkt am Freitag, als sie rauskam, die zwei Folgen WandaVision geguckt, diese Serie über Wanda und Vision. Nicht Spoiler, nee. Aber was ich hatte, als ich dieses Marvel-Logo gesehen habe und wusste, da kommt was ich noch nicht kenne. Ich habe mich so gefreut. Das war richtig, als wäre ich auf Entzug gewesen. Wir haben jetzt ein Jahr lang keinen Marvel-Film mehr gehabt. Das gibt es seit 2011 nicht mehr. Das gab es einfach nicht.
Black Widow wurde ja mehrfach verschoben.
Genau. Und jetzt kommen nächstes Jahr ein paar raus. Black Widow, ich glaube Eternals kommt auch noch. Und was weiß ich, was noch kommt.
Ja.
Und die ganzen Serien.
Kein Avengers soll kommen.
Nee, ich glaube,
es wird erst
neue noch.
Leute eingeführt.
Genau. Und da freue ich mich einfach drauf, auf alles, was da kommt. Und mein dritter ist leider auch ein Comicfilm. Tut mir leid, ich brauche gerade ein bisschen leichte Unterhaltung in dieser grauen Zeit. Und zwar Wonder Woman 1984.
Oh, okay, da bin ich gespannt, weil ich habe bisher nur Schlechtes von diesem Film gelesen.
Ich habe tatsächlich bisher nur Positives darüber gelesen.
Ach, krass.
Ist ja lustig. und ja, ich mag einfach Gal Gadot sehr gerne. Und ich finde, sie ist einer der Sterne im DC Extended Universe.
Ist aber auch nicht schwer.
Ja, das nicht schwer, das stimmt. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen Film. Aber ich würde gerne als vierten Platz, weil du ihn gerade noch erwähnt hast, Minari hinzunehmen, weil das ist, glaube ich, auch, also, wie heißt der nochmal, der Schauspieler? Steve Yeun.
Auf jeden Fall, man kennt ihn aus The Walking Dead.
Genau, und das ist einfach erst das mega Sympathieträger, dieser Typ. Und hast alles, du mal
Burning gesehen eigentlich?
Nee, noch nicht, den würde ich super gerne schauen.
Der spielt nämlich auch mit und ich habe gerade das Gefühl, der Typ wird noch viel, viel größer. Der hat ja auch in, was hat denn der hat ein paar guten Filmen mitgespielt. Wie heißt denn der nochmal? Ah, jetzt stehe ich auf der Leitung. Aber erzähl weiter, vielleicht kommen wir mal drauf.
Ja, Minari, alles auch da, wie bei The Green Knight. Vielleicht kannst du das sagen, worum es geht, aber alles, was ich von diesem Film sehe, fühlt sich so schön und warm an und sieht so toll aus, alles. Und ja, ich freue mich zum einen auf diesen ganzen kommerziellen Kapitalismus-Scheiß, also diese Comic-Ecke. Und auf der anderen Seite freue ich mich auf diesen Arthouse-Kack. Ja, also bin ich sehr divers aufgestellt, was das nächste Jahr angeht. Und wie sieht es bei dir aus?
Ich habe so eine Mischung, also ein paar Indie-Perlen wie Minari, habe ich gehofft, dass du die nimmst, dachte ich mir aber schon. Ich habe drei Filme genommen, bei dem einen bin ich noch nicht mal sicher, ob der kommt, aber ich glaube, er kommt, nämlich Don't Look Up. Es gab letztens von Netflix eine Ankündigung, dass jede Woche oder jeden Monat, ich glaube jede Woche einen Film raushauen wollen, was bei mir jetzt keine Jubelstimme verursacht hat, weil Quantität heißt nicht gleich Qualität.
Das stimmt.
Kann sehr gut sein, dass da viele Rohrkapierer drin sind, einfach für die breite Masse was dabei, was ja völlig verständlich ist. Nicht jeder steht auf Arthouse-Zeug. Aber ein Film, beziehungsweise eine Szene, ganz am Ende, die letzte Szene, diesen Trailer, da haben wir am meisten hingeguckt. Was, war das gerade Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence?
Ja.
Und ich hatte den Film davor schon auf meiner Liste. Ich dachte, es ist nicht safe, dass er kommt, aber er wird wohl kommen Ende des Jahres auf Netflix. Und warum ich mich so freue, ist erstmal klar der Cast. Wir haben Leonardo DiCaprio, wir haben Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill und auch Ariana Grande soll mitspielen. Wir haben den Regisseur Adam McKay, der steht aber für gut geschriebene Filme wie The Big Short oder Vice. Mhm. Und die Idee finde ich halt auch geil. Es soll so eine Art satirischer Katastrophenfilm werden. So ein Asteroid rast eben auf die Erde. Mhm. Nur zwei Wissenschaftler, ich glaube, es sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, weil ich glaube, es ist nämlich gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Und die beiden bemerken das und keiner glaubt denen. Und sie starten eine eigene Medienkampagne, um die Leute irgendwie aufzuwecken sozusagen. Da freue ich mich mega drauf. Dann am 18.03. Ich drücke die Daumen, dass er startet. Nomadland mit Frances McDormand. Der gewinnt gerade gefühlt jeden Preis, den es gibt. Da spielt Frances McDormand eine Frau in den USA, die nach Finanzkrise sozusagen alles verkauft, was sie hat. Und in einem Van lebt und sozusagen zu einer modernen Nomadin wird. Mhm. Finde ich, die Bilder sehen sehr gut aus. Ich liebe Frances McDormand. und ich hoffe, dass der kommt im März. Und der Film, auf den ich mich am meisten freue, da lese ich gerade auch das Buch. Ich lese gerade das Buch von Dune. Ein Werk von Frank Herbert. Ein absoluter Sci-Fi-Klassiker. Also wenn man irgendwie googelt, was für Science-Fiction-Klassiker muss ich gelesen haben, da wird immer Dune stehen. Ich habe die Verfilmung von David Lynch noch nicht gesehen. Aber ich freue mich jetzt umso mehr auf die Neuverfilmung von Dune, nämlich von Denis Villeneuve. Das ist einer der größten Regisseure aktuell. Der hat Arrival gemacht, der hat Prisoners gemacht, der hat Sicario gemacht, der hat meinen Lieblingsfilm der letzten 10 Jahre, Blade Runner 2049, gemacht. Das wieder gemixt mit einem Cast und grandiosen Bildern, die man jetzt schon gesehen hat, da platzt mir die Hose.
Ja.
Also Dune, Nomadland, Don't Look Up. Bei dir war es The Green Knight, Minari, alles von Marvel. Und was war das dritte
noch? Wonder Woman 1984. Fühl mich ein bisschen schlecht, weil du so richtig tiefgründige Sachen hier rausgesucht hast. Und ich komme mit, ja, ich freue mich wieder, wenn die SuperheldInnen sich richtig auf die Fresse geben.
Ach du, ich finde immer, ganz ehrlich, also kann ja erstmal jeder gucken, was er will.
Das und stimmt. Zweitens
ist es völlig verständlich, wenn man nicht immer nur den anspruchsvollsten Kram sich anguckt. Also ich könnte jetzt auch nicht nur Sachen von David Lynch angucken. Ich brauche mal so einen guten alten Kampf in Avengers Infinity War.
Ja, oh, da freue ich mich drauf. Ich freue mich da so doll drauf. Wir müssen dann mal eine abschließende Folge, eine Fazitfolge machen, in der wir diesen Rewatch nochmal bewerten neu. Das machen wir dann, damit wir schön die Klicks einsacken.
Das wird sozusagen keine reguläre Folge, sondern es wird einfach so ein kleiner Schmankerl für euch zwischen den 2 Wochen.
Ja, ein Kopfkinochen. Genau.
Ja, das war das Film- und Kinojahr 2020.
Wir sind richtig wie in den alten Kopfkino-Folgen. So, wir kratzen hier gerade eine Stunde.
Das stimmt. Gab es einen Film zum Abschluss, wo du sagst, boah, der war echt irgendwie nicht so Bombe, auf den du dich vielleicht sogar ein bisschen gefreut hast, der dich dann ein bisschen enttäuscht hat?
Ja, und zwar The Prom. Dieser Musical-Film, der auf Netflix kam mit Meryl Streep, wie heißt der andere? James Corden, Nicole Kidman.
Die Late Night Show hat, die Late Late Night Show oder so.
Genau, und der ist von Ryan Murphy. Den kennt man vielleicht von, zum einen zum Beispiel von Glee, dann aber auch von American Horror Story, American Crime Story und so. Und ich finde den Film, also die Idee dahinter ist echt cool, dass so fake Broadway-Stars irgendwie so halbherzig irgendjemandem helfen wollen, damit sie in der Presse gut dastehen. Aber der Film haut so viele Sachen dann noch drauf und das wird alles nicht richtig zu Ende gemacht, gearbeitet und zu Ende erforscht. Die Charaktere sind super flach, die Handlung ist flach und der Cast, die Besetzung. Ich finde es einfach immer noch schade, dass zum Beispiel mit James Corden, der spielt einen homosexuellen Charakter und dass James Corden ist halt nicht homosexuell. Und es ist immer noch schwierig für homosexuelle DarstellerInnen, die entsprechenden Rollen zu bekommen. Und ich finde, da hätte man das dann einfach besser machen können, wie man es zum Beispiel mit den 2 Hauptrollen in diesem Film gemacht hat. Spielen ein lesbisches Paar und die sind tatsächlich auch queere Menschen. Und das finde ich dann noch gut, wenn man die so besetzt. Ja, da, also die ein paar Lieder sind echt cool, aber sonst hat mich der Film so mehr das Drumherum und die Handlung echt ein bisschen enttäuscht. Okay. Und bei dir?
Ich habe jetzt spontan mal kurz geguckt in meiner Liste. Ich glaube tatsächlich Harley Quinn. Der Film hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte irgendwas anderes erwartet und wie gesagt, wusste nicht genau, was sie mir erzählen will. Und auch eine Netflix-Doku, über die viele geredet haben, die ich aber erstaunlich schwach fand und erstaunlich banal und langweilig. Und diese komischen schauspielerischen Zwischensequenzen.
Ja. So strange. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Das Social Dilemma.
Ja.
Leute, es ist ja wohl klar, dass das Instagram und sowas unsere Daten will und dass wir das Produkt sind. Also das da wurde mir zu große Hype drum gemacht, dass es mir hier alles erzählt und danach jeder sein Instagram löscht. Aber schlussendlich, also ich fand die Schauspieler,
ja, die waren schrecklich.
Schauspieler, ich fand jetzt so komisch.
Schrecklich.
Das hätte ich gern drauf gespart, hätte ich gern verzichtet, aber ja. Sonst hätte ich ja jetzt nichts zu sagen.
Ja, so ein guter Abschluss. Dann haben wir jetzt den Filmpart auf jeden Fall abgearbeitet. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, es gibt ja noch Serien. Das ist richtig. Die werden wir in der kommenden Folge behandeln. Jetzt habt ihr bis zur nächsten Folge dann Zeit, euch alle Filme anzugucken, die wir gut und schlecht fanden. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr, was eure Filmhighlights so waren. Und dann hören wir uns bald wieder.
In zwei Wochen mit den Top 10 Serien. Vielleicht werden es auch
wieder. Vielleicht auch nur Top 5. Man munkelt.
Bis dann. Danke fürs Einschalten. Tschüssi.
Tschüss.